Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung gestern und auch heute noch einmal. Gestern war mehr eine Bibellehre. Waren wir ein bisschen zusammen und haben uns den Text angeschaut, den Titusbrief angeschaut unter unterschiedlichen Aspekten. Und ich glaube, das war echt manchmal auch erhellend und wirklich gut. Und dann rutscht man manchmal als Prediger auch ins Predigen und dann weiß man, man lehrt. Aber heute darf ich voll predigen. Das ist immer schön. Der Titusbrief ist ein Brief, den ich unterteilt habe. Also der hat nur 3 Kapitel, den kann man ganz gut nochmal so ablesen. Und ich habe ihn unterteilt mit drei Worten. Und das erste war eben Leitung. Es ging im Kapitel 1 um die Ältesten der Gemeinde, die eingesetzt werden und die dann eben dafür da sind, ein gutes Vorbild zu sein in vielerlei Hinsicht und gleichzeitig auch die Gemeinde zu bewahren vor so manchen Dingen, die so in die Gemeinde hineindringen können und die ungesund sind für die Gemeinde. Wir sprachen über Irrlehren und so. Übrigens, das wurde auch gestern aufgenommen. Das kann man sich also alles nochmal anhören, 2 Stunden oder 3 im Auto. Dann ging es um den zweiten Punkt, das war im Kapitel 2, da ging es eben um die Lehre, die heilsame Lehre. Da waren unterschiedliche Personengruppen, die wurden dann aufgezählt, die älteren Herren und die älteren Damen und die jungen Frauen und die jungen Männer und auch die Arbeitnehmer, würden wir heute sagen, damals stand da Sklaven, die bekamen dann ganz unterschiedliche Anweisungen, wie sie zu sein haben und so. Und ich habe das dann mal in diesem Flipchart, es steht jetzt noch netterweise da, einmal so zusammengefasst. Also die Aufgaben in der Mitte, die erklären die Eigenschaften, die getan werden sollen. Also die Imperative, ne? Sei so oder sei das. Das kennen wir ja gut zuhauf. Also jemand, der in einer christlichen Gemeinde groß geworden ist oder in einer bibeltreuen Gemeinde, wo man immer mit dem Evangelium geküsst wird, auch ordentlich. Wenn man da so drin ist, dann weiß man auch, was man zu tun und zu lassen hat. Also eigentlich sehr genau, ne? Und immer lieb jetzt deinen Nächsten und dann so. Und das kann ja manchmal ganz schön schwer fallen, vor allem wenn man so, sich so gar nicht so liebevoll fühlt. Und der Titus 2 ist eigentlich so mein Lieblingskapitel in dem Titusbrief. Das ist nämlich eine schöne Klammer. Da beginnt Paulus und sagt, und du, Titus, sollst jetzt die heilsame Lehre verkünden. Also du sollst jetzt etwas verkünden, was gesund ist und was gut ist. Ja? Und sich eben so zu benehmen, wie es dann da steht, liebevoll und besonnen und gütig und was weiß ich nicht alles. Das ist etwas Gutes, das ist gesund für einen selber, aber auch sehr gesund für einen anderen. Ist ja viel besser, wenn ein anderer mich anschaut und sagt, das ist aber nett, mit dem zusammen zu sein. Als wenn er sagen würde, ach du je, bloß nicht der schon wieder. So, das ist heilsam. Aber diese heilsame Lehre, diese heilsamen Eigenschaften, die gelebt werden sollen, müssen in dieser Klammer gelebt werden. Und das ist dann die Klammer da unten, Vers 11. Es ist aber erschienen, sagt Paulus dem Titus, die heilsame Gnade Gottes. Gnade ist, wenn man das übersetzt, Chachis, ja, wie übersetzt man es am besten? Geschenke, so würde ich mal sagen, Geschenk. Da ist also Gott, der etwas uns schenkt an Gnade und das ist heilsam. Und dieses soll gleichsam auch gelehrt werden. Deswegen alle Imperative, die wir so hören, sei das und sei dieses und sei jenes, muss immer in dieser Klammer auch gesehen werden. Sonst wird es gesetzlich und sonst wird es schwierig und sonst wird es auch selbstgerecht. Ich muss ja aus mir heraus. Nein, es ist etwas Heilsames, jawohl, was du leben sollst, aber es ist aus einer heilsamen Gnade herausgesprochen und in dich hineingelegt und diese heilsame Gnade sollst du leben. So ist eigentlich Titus erklärt, mehr ist das nicht. Hätten wir auch schneller haben können gestern. So, Lehren, darum ging's. So, und heute geht's ums Leben. Und da habe ich mir nochmal gedacht, ich fand einfach den Dreiklang so schön. Also leiten, lehren und leben. Und habe ich mich beim dritten wirklich überlegt, warum hast du das so gesagt? Aber gut, ich bin dann doch auf was gestoßen. Im Kapitel 3 möchte ich euch das lesen. Vergebt mir, ich habe keine PowerPoint-Folien vorbereitet. Ihr müsst mir einfach zuhören. Titus 3, Vers 3 bis 7. Und ich erkläre dann gleich, was das mit unserem Leben zu tun hat. Und ich will einige Aspekte, einige Punkte nennen und uns mit hineinnehmen in dieses Leben, was Gott schenkt. Titus 3, 3 bis 7, da heißt es, vergessen wir nicht, auch wir waren früher unverständig und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten andere und sie hassten auch uns. Aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Dieser Vers ist, das wäre jetzt eine modernere Übersetzung, die Hoffnung für alle, aber so wer Luther kennt und das noch so im Ohr hat, sind ja auch ein paar ältere geistliche Hasen unter uns. Als aber erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilands. Ja, das ist dieser Vers. Aber dann wurde Gottes Güte, unseres Befreiers, seine Liebe zu uns Menschen. Er rettete uns nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. Und in seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter, Jesus Christus, im reichen Maße geschenkt hat. So sind wir alle durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Und als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das Leben haben. Ich habe dieser Predigt, diesem Text 3 Punkte gegeben und immer das Wort Leben mit integriert. Das erste ist Leben mit dem Bewusstsein seiner eigenen Schuld. Das zweite ist Leben mit dem Bewusstsein der Rettung. Und das dritte ist Leben mit dem Bewusstsein der Erneuerung durch den Heiligen Geist. Im Grunde genommen ist das hier so eine ABC des christlichen Glaubenspredigt. Das kann man sich ganz einfach merken, ist gar nicht so schwer. Und das erste ist eben Leben im Bewusstsein seiner eigenen Schuld und Sünde. Paulus sagt hier dem Timotheus, dass er die Leute lehren soll. Vergessen wir nicht. Also Titus, nicht Timotheus, Entschuldigung, Titus, bitte lehre die Menschen, dass sie das nicht vergessen, dass sie etwas in sich tragen, was ungesund ist und dass sie auch irgendwo herkommen. Und ich meine, das sagt er deswegen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Das übersetzen nicht alle Bibelübersetzungen so, ich fand das aber hier besonders schön übersetzt. Vergessen wir nicht. Ich glaube, dass es in der Tat ein großes Problem ist in der Gemeinde Jesu. Heute und wahrscheinlich schon immer war, dass Menschen so schrecklich viel von sich halten. Und ich würde es vielleicht mit dem Wort der Überheblichkeit titulieren. Man stellt sich über den Menschen, weil man meint, man hätte schon so wahnsinnig viel begriffen. Und dann beginnt man auch, einen anderen Menschen zu bewerten. Dann geht man von sich aus, vielleicht gerade kommend aus einer echt guten Phase, die man so hat. Ich bin ja echt liebevoll, meine Güte, was diene ich hier alles und was wupp ich? Und was bin ich doch mal geduldig gewesen und lieb zu meiner Frau und so weiter. Paulus sagt, vergessen wir nicht, wir kommen doch irgendwo her und wir stecken auch noch irgendwo drin. Das muss ich ergänzen. Das steht da nicht drin. Da steht nur, vergessen wir nicht, wir waren früher, ich muss das jetzt ergänzen, weil das ja so ist, es ist ja unsere Realität. Wir kommen nicht nur irgendwo her und haben das dann mit unserem Ja zu Jesus abgelegt und ab jetzt schweben wir über den Wolken, sondern da stecken wir noch in einigem drin, was uns irgendwie auch in den Knochen steckt. Da sind zwei Männer, die gehen in die Synagoge. Die Synagoge, das ist die jüdische Kirche. So, die gehen da rein und sie beten beide und der eine beginnt in folgender Weise zu beten. Er sagt, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen. Das ist schon echt selbstbewusst, so zu beten. Und ich danke dir, ich faste zweimal in der Woche und ich verzehnte alles, was ich habe. Und dann sagt er noch, ich halte die Feiertag und mache dieses und ich mache jenes. Und überhaupt, und er glänzt somit vor Gott, und ich muss sagen, als ich das so las, das ist ein Wort aus der Bibel, das ist ja auch nichts Falsches, was der hier erzählt. Und es kann ja durchaus sein, dass der so lebt, dass er tatsächlich jeden Feiertag, und dass die Juden, die waren extrem darin, das Wort Gottes, das Gesetz einzuhalten. Also wenn es da hieß, ne, verzehnte alles, was auf deinem Feld ist, da wurde jeder Kümmelkorn, den man erntete, verzehntet. Das war Stress, aber die waren ganz wortgetreu. Oder dass man sich daran hält, an den Sabbat hält. Ich wäre froh, wenn wir es heute täten. Oder mehr Leute täten, es irgendwie noch ernst zu nehmen. Dass es einen Tag des Herrn gibt. Naja, damit brüstet er sich auf jeden Fall und macht. Und dann macht er aber einen entscheidenden Fehler. Ich weiß nicht, ob er den schon vorher macht, indem er sagt, ich danke dir, dass ich so bin. Ist vielleicht auch ein bisschen selbstgerecht. So würde ich nicht beten. Aber der richtige Fehler kommt erst dann. Und auf den weist Jesus ihn auch hin. Er vergisst nämlich, wo er herkommt. Ja, vergessen wir nicht. Damit habe ich angefangen. Vergiss, woher. Und dann sieht er diesen armen Dröpter, der gebeugt, gebückt, auf den Knien da liegt und an seine Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und mehr kriegt er nicht raus. Und dieser Pharisäer, er sagt, ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie der. Ja, das ist seine Sünde gewesen, das ist ein Problem. Nicht, dass er alles peinlich genau eingehalten hat, es gut sei, Gottes Wort einzuhalten, sondern dass er sich überhoben hat über den Menschen. Verachtung ist das Problem, Verachtung des anderen. Das ABC des Glaubens beginnt immer damit, dass Menschen ihre Schuld vor Gott anerkennen. Und dann, auch wenn diese Schuld vergeben ist, die ist vergeben in Christus, und Gott gedenkt deiner Sünde nicht mehr. Was haben wir gerade für ein großartiges Lied gesungen? Einer meiner Lieblings. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld seines Volkes und er wirft sie in die Tiefen des Meeres. Und ich glaube, es war Corrie ten Boom, die einmal dann dieses Bild gebraucht hat, dass er vorher an dieses Wasser, wo die Sünde reingeschmissen wird, dieses Schild aufstellt und jetzt Fischen verboten. Da darf man das nicht mehr rausholen. Das ist so. Gott sei Lob und Dank, dass die Strafe unserer Schuld auf Christus lag. Aber vergessen wir niemals, wo wir herkommen und welche Mühe und Arbeit dieser Herr mit uns hatte, um uns dahin zu bringen, dass wir in diesen Zustand dieser Gnaden und dieser Vergebung kommen. Und dann vergessen wir auch nicht, dass dieser alte Adam in uns immer noch irgendwie schwimmen kann. David sagt im Psalm 139, in den Versen 23 und 24, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz und siehe, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Ich habe so gedacht mal, als ich das las, David, also wenn ich doch alles gut bei mir finde, dann würde ich doch nicht Gott noch fragen, ob er irgendwas Schlechtes findet. Das kriege ich schon irgendwie schnell genug raus. Der bittet förmlich darum, Herr, mach eine Eigeninventur in mir und hol das heraus, wofür ich gerade bin. Es ist doch so, wir rennen doch betriebsblind durch das Leben. Deswegen sehen wir so gut die Sünde beim anderen und der andere bei uns, weil wir selber blind sind dafür. Das ABC des Glaubens beginnt damit, vergessen wir nicht, auch wir waren einmal in Schuld und wir waren einmal in Leidenschaften. Und wir waren einmal zornig. Und wir waren einmal die Streitsüchtigen. Und wir waren einmal die, die mit anderen im Clinch lagen und so. Wir kommen daher. Deswegen steht uns Demut gut an. Leben in Demut. Jesus sagte einmal, dass wir, bevor wir den Splitter in den Augen des anderen finden, dass wir zuerst unseren Balken rausholen sollen. Das heißt also, bevor wir fröhlich in den Augen des anderen rumpulen, zuerst mal im eigenen Auge gucken, zum Optiker Jesus gehen und sagen, Herr, wo bin ich schief gewickelt? Leben in der Demut heißt Leben in der Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin. Aber dann geht dieser Text Gott sei Dank weiter. Leben in der Errettung, das ist der zweite Punkt. Ich weiß von meinem Leben aus, dass ich das so sehr nötig hatte. Und schaut mal, was hier, ich wiederhole das nochmal ganz kurz, was hier alles beschrieben steht, welche Eigenschaften den Menschen kennzeichnet in seiner Verlorenheit. Da ist unverständlich, da ist Gott ungehorsam, er wurde von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Da ist Bosheit, da ist Neid, was unser Leben bestimmte, da ist der Hass des anderen und der Streit eben, dem wir leben mit anderen. Und wir könnten jetzt weitere Sündenkataloge heranziehen aus der Bibel, derer gibt es eine ganze Menge. Also was man alles für Verfehlungen in seinem Herzen haben kann, da wird einem schon schwindelig. Aber das Schöne ist jetzt, dass wir diesen Punkt auch mal beiseite schieben dürfen. Also immer schön demütig bleiben, ja, leben in der Demut heißt leben in der Selbsterkenntnis, leben in der Eigeninventur. Aber dann bleiben wir nicht dabei stehen, sondern dann geht es weiter, nämlich Leben in der Errettung. Und das bedeutet zu wissen, dass Gott ja überhaupt gar nicht darauf pocht, uns in unserer Schuldhaftigkeit zu lassen und immer wieder zu erkennen. Er freut sich ja nicht morgens früh, wenn wir aufstehen, ist schon wieder der Sünder aufgestanden. Mal gucken, was ich dem heute mal erzählen kann, was der für ein dreckiger Kerl ist. Wer gestern da war, erinnert sich an dieses oft vorkommende Wort, was im Titusbrief steht, heilsam. Erinnert ihr euch noch? Ach ja, das haben wir ja auch da stehen. Also das sind nicht die einzigen beiden Verse, sondern dieser Brief ist geprägt von diesem Wort. Heilsam, heilsam, heilsam. Da ist ein Gott, der in Menschen hineinkommen möchte und der etwas gesund machen möchte. Das ist sein Ziel. Nicht die Sünden aufzählen, die Schuld aufzählen und immer wieder piesacken und sagen, das ist so bisher, so sind wir Menschen. Wir sehen das beim anderen, aber wir meinen das oft nicht so heilsam, sondern eher demütigend. Der soll sich doch mal ordentlich schlecht fühlen. Es ist erschienen, sagt Titus Brief, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Wenn du heute hier sitzt und dir das anhörst, dann nimm das, saug das auf, dieses Wort. Da ist ein Gott, der etwas in dir gesund machen möchte. Das ist seine DNA. Das ist sein Ziel und sein Zweck mit den Menschen, dass er nicht darauf rumpocht, was du alles an Schlechtem hast und dich dafür büßen lässt oder bestraft, sondern dass er wie, ist er nicht der Herr, unser Arzt, schon im zweiten Buch Mose, ich bin der Herr, euer Arzt, jawohl, ich bin, und Jesus nimmt das auf, ich bin gekommen, dass die Kranken gesund werden, die Gesunden brauchen doch gar keinen Arzt, aber die Kranken, und das meinte nicht nur die körperlich Kranken, sondern auch die geistlich Kranken. Die Menschen, die, wo es innerlich in uns krankt, wer hat das nicht? Wer hat das nicht? Krankendes in sich. Die heilende Gnade hat begonnen, als Jesus kam. Kapitel 3, Verse 4 und 5, da steht, aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar, er rettete uns. Und dann, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdient, sondern er tat es aus lauter Güte. Und wie tat er das? Durch eine neue Geburt und so wie ein reinigendes Bad. Das ist das Evangelium. Und das sollte uns Sonntag für Sonntag küssen. Du hast nichts dazu getan, um seiner Liebe wert zu sein. Nichts, aber auch gar nichts. Jesus rettete Menschen und Jesus rettete dich nicht, weil du Großartiges geleistet hast oder weil du als Kind getauft wurdest oder weil du Weihnachten und Ostern in die Kirche gehst oder von mir aus auch jeden Sonntag. Und was weiß ich besucht. Jesus rettete dich einfach so und er heilte dich von deiner Schuld, als er für dich am Kreuz starb. Und er nahm die Strafe deiner Schuld auf sich, nicht erst als du ihm versprachst, ab jetzt lebe ich aber ein anständiges Leben. Herr, ich verspreche dir das. Ich werde jeden Sonntag in die Kirche gehen und immer was von meinem Geld abgeben. Das hat ihn überhaupt wenig interessiert. Er nahm deine Erlösung selbst in die Hand. Und mir war das bei der Vorbereitung nochmal so bewusst geworden, wie er mich offensichtlich sehen musste von da oben. Noch vor Grundlegung der Welt, sagt die Bibel. Also noch bevor irgendwas war, da sah er dich schon. Und da hat er sich schon Kopf um dich gemacht. In seiner Allwissenheit wusste er, wo die ganze Menschheit hinläuft. Und dann hat er das Unheilsame gesehen und das, was quält in dem Menschen und das, was ihn zerstört, ihn selber, in seiner Beziehung zu seinem Schöpfer, aber auch in der Beziehung untereinander, es sind ja immer beide Ebenen, die sichtbar sind. Und dann sagte er sich, ich habe ihn doch so lieb, diesen Menschen, also so habe ich mir das gedacht, so muss Gott gedacht haben, als er über mich nachdachte. Ich habe den doch so lieb. Diesen Benjamin, wenn der wüsste, wie er heißt. So, er lebt noch nicht, aber er wird einmal kommen. Und ich habe ein Herz voller Güte für ihn. Und das darfst du auch dich jetzt übertragen. Ich liebe ihn so sehr, obwohl er nicht an mich glauben wird. Er wird mir auch nicht vertrauen und er wird mir auch nicht folgen. Und er wird meinem Wort nicht gehorsam sein. Er wird blind sein für all die Dinge, die ich zum Heil in das Leben hineingestellt habe, einfach weil da etwas ist, was uns trennt. Und er wird mir, das wusste Gott, sie wird mir niemals genügen können. Niemals werden wir mit unserem bisschen Anstrengen, mit unserem bisschen Werk, mit unserem bisschen Fleiß, mit unserem bisschen, ja, gestern saßen die hier im Schweiße ihres Angesichtes, in der Tat, ja, aber das rettet doch, das ist schön, wenn sie es machen, ja, also Chapeau, aber das rettet sie doch auch und macht sie auch nicht heiliger. Das war jetzt kein Freibrief für die, die nicht da waren. Die kommen natürlich nächstes Jahr gerne dahin. Ne? Einfach weil sie, ja, wer mich liebt, der hört mein Wort. Die Liebe ist immer die Motivation. Aber so war das, dass Gott wusste, das wird er nie von alleine hinkriegen. Er wird mir nicht genügen. Was soll ich tun? Mein Herz ist voller Güte für ihn. Und ich will, dass er frei ist. Ich will, dass er weiß, dass ich jeden Morgen neu mit ihm beginne. Ich will, dass er weiß, dass ich ihm seine Sünde nicht anrechne. Ich will, dass er weiß, dass wenn ich ihn anschaue, ich in ihm meine Gerechtigkeit sehe. Weißt du, wenn Gott schon wusste, dass er das erstmal schaffen muss in uns Menschen, wenn ich Gott wäre, ich hätte, glaube ich, kehrt gemacht, hätte gesagt, also da schaffe ich mir eine etwas leichter zu behandelnde Menschheit. Aber genau das war sein Weg. Er wusste, wer du bist und er wusste, ich muss sie retten. Und dass du heute hier bist, das ist ein großer Akt seiner Güte und dass du hier hingezogen worden bist und dass du etwas spürtest in deinem Herzen, von der Barmherzigkeit und von dieser großen Güte und Menschenliebe und Menschenfreundlichkeit Gottes, dass er dich hier hinzog und dich errettete, das ist reine Gnade. Du kannst dich als ein böser Mensch niemals für das Gute entscheiden. Es war Gnade, dass er dich zog. Der Glaube ist ein Geschenk. Das Glauben ist unsere Aufgabe. Aber der Glaube ist ein Geschenk. Und dann gabst du ihm dein Leben und du spürtest, da ist etwas, was dich zieht. Und dann kam sein Geist in dich hinein und er begann ein gutes Werk in dir. Und ich möchte dir sagen, verzweifle nicht, dass noch nicht alles fertig ist in dir. Er hat in dir ein gutes Werk begonnen. Und er arbeitet in dir. Er hat manches in dir bereits weggenommen, was unheilsam war, und hat stattdessen das heilsame Gnadengeschenk in dir an der und der Stelle wirksam werden lassen. Gott sei Dank, wenn man das wahrnimmt. Aber du bist noch nicht fertig. Philipper 1, Vers 6, da sagt Paulus, ich habe ein gutes Werk in dir angefangen und ich werde es vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Die Rettung durch Jesus bedeutet für dich, ich darf mich auf etwas stellen, was verlässlicher ist als meine eigene Kraft. Und wenn du morgens früh aufstehst und du verzweifelst vielleicht ob deiner Sünde an dir und dieses, ich schaffe das nicht, darfst du nicht erst im Neuen Testament, sondern schon im Alten Testament dieses großartige Wort lesen aus den Klageliedern des Jeremia, Kapitel 3, 21. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Sein Erbarmen hört niemals auf und groß ist seine Treue und dies jeden Morgen neu und darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Ich möchte dich fragen an dieser Stelle, ob du Jesus als deinen Retter in deinem Leben angenommen hast. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Es ist ein Geschenk für den Menschen. Und ob du das für dich, für dein Leben angenommen hast jetzt, dass du gesagt hast, ja, ich möchte gerne gerettet werden. Ich erkenne das, da ist nichts Gutes in mir, das ist zu wenig, was ich leisten könnte. Ich bekenne dir meine Schuld und meine Sünde. Ich komme zu dir und ich bitte dich, komm du jetzt in mich hinein und beginne in mir diesen Heilungsprozess Gottes, dieses Wegschwemmen durch das Blut Jesu Christi, des Bösen und des Dreckigen und dessen, was mich stört, mich selber, mich kaputt macht in der Beziehung zu mir selber, zu dir, aber auch zu meinem Nächsten. Vielleicht sitzt du hier und du denkst, diesen Schritt habe ich noch nicht gemacht. Das ist so einfach, Christ zu werden, weißt du was? Du musst einfach nur sagen, Herr, komm in mein Herz. Komm mit deiner heilsamen Gnade in mich hinein. Und mach mich gesund. Und versprich ihm nicht, dass du ab morgen besser wirst. Das ist gefährlich. Das hört er nicht. Da ist Gott taub für. Er will nur Demut, diesen Menschen, der da in der Synagoge kniet und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Was hatte der nicht alles auf dem Kerbholz wahrscheinlich? Und was gab es da nicht alles noch zu lernen und zu erkennen und auch zu bekennen? Aber das muss man doch nicht alles an einem Tag lernen. Nein, nein, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Und wenn du das erkennst heute für dich, dann gib Jesus dein Leben. Und sag, komm mit deiner heilsamen Gnade in mein Leben hinein. Und errette du mich von meiner Schuld. Denn offensichtlich bist du ein Gott, der das gerne macht. Der mich nicht büßen lässt, sondern der selber am Kreuz gebüßt hat. Der nicht verlangt von mir, dass ich mich besser mache, sondern der am Kreuz von Golgatha mich längst besser gemacht hat. Durch die Vergebung und durch seine Gnade. Und dann komme ich zum dritten Punkt. Wenn man so lebt, also in der Erkenntnis seiner eigenen Schuld, dass man weiß, woher man kommt und wo man auch manches Mal noch drin steckt, und dass man weiß, ich lebe in der Errettung, dann darfst du jetzt auch leben in der Erneuerung. Das ist der dritte Punkt, der letzte Punkt. Du hast jetzt endlich, wenn du dich nicht zu viel mit dir und deinen Sünden beschäftigst, endlich auch mal Zeit zu überlegen, was ist jetzt wichtig. Ich wurde doch erneuert. Da lebt und wirkt etwas in mir, was leben möchte. Und dieses, was da leben möchte, was er in mich hineingelegt hat, das möchte auch raus und das möchte auch andere segnen. Genau das ist dieses Leben, was Gott schenkt. Vers 5, Kapitel 3 steht, in seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht. Er hat uns zu neuen Menschen gemacht. Ich liebe es, davon zu lesen, wie wir neu sind und was dieses Neue ausmacht. Galater 5, Vers 22 und 23. Denn die Frucht aber des Geistes, also der Geist lebt in mir und jetzt wächst da in mir etwas, die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude und Friede und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue und Selbstbeherrschung. Oh, ihr müsst schon lachen, schön. Ich merke, manche Frucht muss noch wachsen. So ist das, so ist das. Ich liebe das. Ich erinnere euch vielleicht gestern an dieses besondere Wort, für all diejenigen, die nicht da waren, ist ein wichtiges Wort, das ist das Wort Besonnenheit. Könnt ihr euch noch erinnern? Besonnenheit. Das ist ein ganz wichtiges Wort bei Titus und bei Timotheus. Also Besonnenheit ist dieses selbstbeherrschte Gelassenheit, dieses überlegte Nachdenken und dann aufgrund dessen reagieren. War bei den alten Griechen unheimlich wichtig. Und jetzt ist es so, dass der Paulus das aufnimmt, auch in die, von der griechischen Kultur, also dieses Wort hinein, auch in die Gemeinde Jesu setzt und sagt, auch das ist wichtig, vergesst das nicht. Also das, was eure Väter, griechischen Väter und Mütter gelebt haben, dieses Wort Besonnenheit, das sollt ihr jetzt auch leben, aber es ist was anderes, es ist was passiert. Nicht mehr aus eurer eigenen Kraft. Und er sagt das dem Timotheus im Kapitel 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat euch nicht gegeben den Geist der Furcht oder der Angst, sondern er hat euch gegeben den Geist der Kraft und den Geist der Liebe und den Geist der Besonnenheit. Und Paulus vergeistlicht das. Ihr müsst nicht mehr aus eurer eigenen Kraft besonnen sein. Da ist etwas, was euch beseelt. Und ich habe mit Besonnenheit viel so in meinem Leben zu tun gehabt. Ich wollte das immer sein. Ich kann überhaupt gar nicht sagen, warum, aber irgendwie gefiel mir das. Wahrscheinlich wegen des deutschen Ausdrucks, besonnen, da ist Sonne drin. Sonne. Gestern war die Sonne jetzt mal nicht so schön, ne? Aber heute, wenn sie rauskommt, ich sag mal so, für uns Mitteleuropäer, Mitte 20 Grad und Sonne, das ist erträglich. Aber Sonne ist was Schönes. Ja, gestern hingen Leute in der Hängematte und haben sich die Sonne strahlen lassen aufs Bäuchlein und so. Herrlich. Und so etwas Herrliches habe ich mir gewünscht für mein Leben. Ich wollte immer, dass Menschen, wenn ich in ihre Gegenwart komme, sie etwas, ich sage das mal so verniedlicht jetzt, ich hoffe, ihr versteht das recht, etwas Sonniges empfinden, etwas Schönes, dass da Wärme ausstrahlt, dass da Güte ausstrahlt, dass da Freundlichkeit ausstrahlt. Und ich muss sagen, für mein Leben, also in manchen Punkten habe ich das auch ganz gut geschafft, glaube ich, aber gerade in diesem Punkt Besonnenheit, das war ich überhaupt nicht. Ich war viel zu schnell in meinen Reaktionen zu handeln und ich war so ein aufbrausender Mensch. Das habe ich übernommen von meinem Vater, habe ich gestern ein bisschen biografisch erzählt, er war sehr cholerisch. Und der Apfel fällt ja meistens nicht so weit vom Stamm und das war ich auch. Und ich weiß noch, wir hatten als wir ganz jung verheiratet waren, einen Kleiderschrank, der hatte drei so Spiegel. Und ich weiß noch, da habe ich mich schrecklich geärgert über meine Frau. Das ist jetzt mittlerweile auch 20 Jahre her. Und dann habe ich aus Wut, ich hatte so Schlappen an, so, was sagt man? Bitte? Nee, Hausschuhe, so all die Letten, sowas. Genau, ja, also sowas. Also was ganz schnell vom Fuß geht. So. Und dann war ich so sauer und ich habe nicht meine Frau getreten, das nicht, also nicht falsch verstehen, ja. Aber ich war so sauer, dass ich dann so machte, und irgendwas habe ich gesagt und habe dann auf den Boden gestampft. Und dann ist mein Schuh gegen eine Glasscheibe, ne, und dann ging die kaputt. Und ich weiß noch, meine Frau war tief bestürzt und ich so, was hast du gemacht? Und diesen Schrank, den haben wir viele Jahre behalten. Der zog mit von Solingen, da fingen wir an, über Bochum. Und der war sogar noch ein bisschen in Kleve. Und dieses Ding war mir ein Mahnmal. Und immer wenn ich darauf sah, dann wusste ich, und ich sah ja also täglich darauf, was bist du für ein Kerl? Und dann habe ich irgendwann versucht, natürlich, wie das so ist, ne? Ach Herr, hilf mir doch und schenk mir das, dass ich das jetzt besser mache und ab sofort werde ich und ich werde besonnen sein und liebevoller und ja, und es klappte einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du manchmal Dinge tun und du schaffst es einfach nicht. Und du willst gerne besser sein und du denkst, meine Güte, du erkennst deine Schuld, ich gehe das nochmal den Weg hier, du erkennst deine Schuld, du weißt dich durch Jesus auch gerettet, aber diese Rettung irgendwie, warum drückt die sich nicht aus? Was ist denn hier los? Warum beiße ich mich an diesem Ding fest? Und warum geht das nicht? Und dann habe ich das irgendwann begriffen. Was passiert? Und ich habe gesagt, du musst das nicht produzieren, Gies. Lies doch mal, was hier steht. Die Frucht aber des Geistes. Und dann ziehe ich Psalm 1 dazu. Vielleicht ist der noch so ein bisschen im Ohr vor Augen, Psalm 1. Da heißt es, der ist wie ein Baum, also der Gerechte ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und dann dachte ich, ja, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Die Frucht aber des Geistes. Ah, die Frucht aber des Geistes, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Frucht ist ja nichts, was ich irgendwie machen kann. Na, ich stelle mich nie vor meine Apfelbäume und sage, in Jesu Namen wachst. Das schaffen die von ganz alleine. Jedes Jahr, zu ihrer Zeit. Und die Birnen auch. Und dann dachte ich, weißt du was, das wagst du jetzt. Du nimmst dieses Samenkörnchen, was in dich hineingelegt ist durch den Heiligen Geist, dieses Samenkörnchen Besonnenheit. Es ist vielleicht bei dir ein anderes Samenkörnchen, eine andere Eigenschaft. Du nimmst das und du gehst damit schwanger. Und ich weiß noch, es hat jahrelang gedauert, jahrelang. Ich weiß immer, wenn ich meine Kinder zum Kindergarten fuhr, da kann ich mich irgendwie besonders dran erinnern, ich weiß gar nicht warum, aber da bin ich so im See entlang gegangen, habe immer gesagt, Herr Jesus, du gibst mir die Besonnenheit. Du gibst mir die Besonnenheit. Ich möchte heute strahlen, Herr Jesus. Oh ja, ich möchte heute strahlen. Dankeschön, dass ich einen Tag haben werde, wo ich strahlen werde wie die Sonne und so weiter. Ja, und das hat wirklich jahrelang gedauert. Und dann, ich meine, irgendwann ist diese Frucht des Geistes aufgegangen. Und ich meine, doch behaupten zu können, da ist schon ein Stückchen zu sehen. Das sind immer andere, die das natürlich viel besser beurteilen können. Aber weißt du, so möchte ich dich bitten, dass du mal so damit umgehst, so damit lebst. Nicht, du bist errettet und alles neu und jetzt dreimal und immer verzweifeln. Das ist eine Frucht, die in dir wächst. Und jetzt gebe ich dir noch einen kleinen Nachtisch. Jetzt kann es sein, dass du das wirklich auch gelebt hast, also Besonnenheit oder Liebe oder Güte oder Freundlichkeit, ne, so an einem Tag und du denkst, wow, ich bin echt der geistliche Muskelmann oder die geistliche Muskelfrau. Und dann stehst du eines Morgens auf, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das sehr gut, du stehst dann morgens auf und du denkst, boah, nerven die mich alle. Und dann fahren die, gestern waren die Autofahrer noch dermaßen, ja, die waren auch nicht schneller, aber irgendwie warst du geduldiger mit denen. Aber heute denkst du, warum fährt die 28 in der 30er-Zone? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ne? So. Und dann denkst du dir, was ist denn passiert? Warum war das denn gestern noch gut und heute nicht mehr? Und da hat mir dieses Bild der Frucht irgendwann mal so geholfen und seitdem gehe ich damit so ein bisschen auch unterwegs, auch seelsorgerlich und denke, du musst nicht immer so viel an dir verzweifeln. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, ich schaffe das nicht. Und dann zweifeln sie an sich selbst, im schlimmsten Falle sogar an ihrer Gotteskindschaft. Bin ich eigentlich errettet, nur weil sie den und den Punkt noch nicht so hinkriegen oder nicht mehr hinkriegen oder weil sie nicht so eine konstante Fahrt haben, was geistliches Leben angeht. Oder sie vergleichen sich. Ach, der ist das immer. Meine Güte, wenn der und der hat immer und ich nie. So, das ist ja schrecklich, so zu leben.
Und ich kenne das von meinem Leben und ich kenne das aus vielen anderen Leben, dass sie an sich selbst verzweifeln. Und dann ist mir das irgendwann mal groß geworden. Ich habe dann irgendwann mal vor jemandem gestanden und habe dem versucht, das zu erklären. Weißt du, was bei dir passiert? Du bist nicht ungeistlich. Da ist was in dir gewachsen. Denn du bist doch gerettet worden durch die Gnade Gottes. Du kannst es heute nicht leben. Was ist denn passiert? Ich will dir erklären, was passiert ist. Als du mit deinem Nachbarn letztens gestritten hast an deinem Gartenzaun und er hat dir alles Mögliche an den Kopf geworfen und er hat dich beschimpft und du hast mit Güte reagiert und hast auch dein Haus selbst angehalten, jetzt nicht, wir vergelten nicht Böses mit Bösen, sondern wir segnen ihn jetzt. Du hast blitzsauber reagiert. In dem Moment, wo du ihm gegenüber Liebe gezeigt hast oder Besonnenheit oder Güte oder Freundlichkeit oder Geduld, in dem Moment hat er von dir geerntet. Macht's Klick? Und wenn etwas geerntet ist, dann ist es nicht mehr an dir dran. Ist das verstanden? Das hat mich erlöst. Weil ich glaube, ich kann ja gar nichts dafür. Guck mal, wenn Liebe und Besonnenheit und Güte an mir wachsen, dann wächst das doch nicht für mich, damit ich mich gut fühle. Sagt nicht Jesus das, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden, ja, da sagt er dann, Ströme lebendigen Wassers fließen. Da geht etwas rüber zu den Menschen, da pflücken sie etwas ab und nehmen es, verleiben es in sich ein von mir. Aber ich muss damit rechnen, dass ich doch ein Mensch bin, der dann auch mal eben abgepflückt ist. Und dann heißt es doch, dass ich, was muss ich dann machen? Ja gut, dann kann ich mir natürlich zurücklegen und sagen, ich kann nichts dafür. Nein, natürlich nicht. Dann heißt es zurück, zurück in die Sonne der Gerechtigkeit. Zurück in die Gegenwart Jesu. Zurück in das Gießen, sich begießen lassen vom Heiligen Geist. Wieder hinzugehen dort, wo man am Wasserbach gepflanzt ist, nach Psalm 1. Und wieder das zu ziehen, was wachstumsförderlich ist für mein eigenes Leben. Weißt du, wenn du in diesem Zustand, wenn du leer gepflückt warst, auch noch an dir verzweifelst, du wirst dann die Bibel nicht mehr in die Hand nehmen. Du wirst nicht mehr beten, weil du dich viel zu schlecht fühlst. Aber genau das musst du tun. Genau das. Denn das ist das Einzige, was wieder Frucht in dir hervorbringt. Das Einzige. Als ich das begriffen habe, und ich hoffe, ich kann das noch ein bisschen rüberbringen, mich hat das erlöst, weil ich wusste, das sind normale Abläufe. Die Frucht des Geistes. Und vielleicht wünschst du dir das auch. Die Frucht des Geistes. Und da ist etwas, aber du bist vielleicht genau in diesem Tal gerade drin, dass du denkst, ich verzweifle so an mir, weil ich konnte es mal und kann es nicht mehr. Was ist los? Nimm dieses Samenkörnchen neu und lass es bescheinen vom Heiligen Geist. Lass es bescheinen von der Sonne der Gerechtigkeit. Lass es begießen von Jesus selbst, dem Gärtner und Baumeister, der dann in dir etwas Wunderbares und Herrliches schafft zu seiner Ehre, damit kein Fleisch, ich sage es in Lutherdeutsch, sich rühme, damit also keiner, das ist übrigens auch sein Ziel, keiner soll auf sich selbst zu stolz sein. Und das ist die Inklusio für diese Predigt, ich bin am Ende. Das ist die Klammer, keiner soll stolz auf sich, wir sollen stolz sein auf das, was der Herr in uns wirkt. Darf ich euch bitten, mit mir aufzustehen und zu beten? Du großer, allmächtiger Gott, Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi kommen wir zu dir. Und wir wollen dir Danke sagen, dass wir in deiner Gegenwart nun sind. Und du möchtest heute Menschen erneuern. Das hast du mir gesagt, das möchte ich auch jetzt so glauben. Und dafür möchte ich beten. Ich möchte dich fragen, Herr, wo möchtest du heute Menschen erneuern? Und ich bitte dich, dass du diesen Menschen, wo du sie erneuern musst in diesen Bereichen, dass du sie ganz persönlich ansprichst. Und ich gehe das einfach im Gebet jetzt nochmal für dich durch und vielleicht bist du gerade angesprochen und Jesus klopft an deine Tür, dann lass ihn rein. Vielleicht ist es darum, dass du ein Leben beginnst mit ihm. Ich habe das eben schon ausgeführt. Dann öffne ihm deine Türen und bekenne ihm deine Schuld und lass ihn rein. Und du musst Jesus vielleicht in dein Leben einladen und annehmen und du musst die Errettung neu für dich beanspruchen. Vielleicht brauchst du Erneuerung hinsichtlich des Themas der Überheblichkeit. Jesus, ich bete, dass du Menschen frei machst von Überheblichkeit, von zu hohem Denken von sich, von Stolz, auch in dieser Gemeinde, dass sie bewahrt bleibt davor und immer in dieser Demuthaltung bleibt, zu wissen, wir brauchen die Gnade unseres Gottes tagtäglich neu. Und ich danke dir, dass deine Gnade und Güte alle Morgen mit uns anfängt. Und ich danke dir für all diejenigen, für die meisten wahrscheinlich, die schon mit dir unterwegs sind. Und du siehst, wo der ein und andere Frucht gebracht hat, aber jetzt gerade nicht mehr. Und du siehst, wie leer gepflückt er ist. Und ich segne ihn in deinem Namen. Und ich bete, dass dein Heiliger Geist ganz neu auf diesen Menschen kommt und ihm neu diese Frucht des Heiligen Geistes schenkt. Und dass du ihm neu das Verständnis schenkst, nicht zu verzweifeln, und dir den Rücken zu kehren, sondern gerade dann in die Gegenwart und in die Präsenz des Vaters hineinzutauchen, sich an diesen Wasserbach zu pflanzen und die Kraft und das Wasser des Geistes Gottes zu ziehen für das eigene Leben. Ich bitte dich, erneuere du. Wo Menschen verzweifeln an sich selbst, ich bete, erneuere du. Und wo Menschen sich das so sehr wünschen, aber es nicht schaffen, ich bete, erneuere du. Und wo Menschen sich auf ihre Kraft verlassen und auf ihr Können und auf ihr Wollen und auf ihr Vollbringen, ich bete, dass du sie erneuerst, denn du schaffst alles in uns, das Wollen und auch das Vollbringen zu deiner Ehre. Ich bitte dich, segne du diese Gemeinde, jeden Einzelnen und segne du dieses Wort an uns. Ich danke dir, dass du für jeden von uns was hast. Amen.